Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Der Titel der heutigen Episode lautet: 70% der Amerikaner sind Zeithustler. Und wir? Laut einer Statistik haben 70% der Amerikaner einen Side-Hustle. 7 von 10, für die in Prozent nicht so sicher sind. 7 von 10 Amerikanern. Das ist schon wahnsinnig, oder? Und bei uns, ich weiß gar nicht, gibt es bei uns eine Statistik, die darüber Auskunft erteilt, wie viel Prozent der Deutschen einen Side-Hustle haben?
Ich habe nichts dazu gefunden. Ist wahrscheinlich auch, ich wüsste gar nicht, wer ein Interesse daran haben könnte, das in Deutschland zu erfassen, um ehrlich zu sein.
Also daraus stellt sich dann natürlich die Frage, geht es uns hier in Deutschland so gut, dass wir keinen Side-Hustle benötigen? Oder, wie hast du es formuliert, arrangieren wir uns einfach mit dem Wohlstandsschwund? Wir haben noch ein paar Daten aus der Untersuchung, die wir hier gerade hervorheben wollen. Also Hauptursache für den Anstieg der Side-Hustles, also in den Vereinigten Staaten, sind steigende Lebenshaltungskosten und der Wunsch nach finanzieller Stabilität. Also es ist nicht nur auf die Kosten zu reduzieren, sondern auch, da ist auch ein Wunsch, ein starker Wunsch nach finanzieller Stabilität.
Ja, vielleicht, ich hab mir gedacht, also wir haben ja auch steigende Lebenshaltungskosten. Ich glaube, die Inflation ist in Deutschland oder war streckenweise in Deutschland sogar noch höher als in den USA. Und die steigenden Lebenshaltungskosten schlagen sich bei uns ja auch durch steigende Abgaben, Sozialabgaben und so weiter nieder. Und dann habe ich mich gefragt, also die Ausgangssituation ist ja vergleichbar mindestens, aber die Reaktion darauf, das Verhalten ist komplett anders. Und wir wollen in dieser Episode mal schauen, woran das liegen könnte, weil das ja eine auffällige Diskrepanz in den beiden Ländern ist, zwischen den beiden Ländern.
Jetzt bin ich jetzt, was Steuerthemen in den Vereinigten Staaten nicht so firm. Hier in Deutschland ist es ja so, du kannst ja bis zu 500, also roundabout 500 Euro dazu verdienen, ohne dass diese Zusatzeinnahmen übermäßig versteuert werden oder pflichtig wären. Im Rahmen eines Minijobs, ich denke einfach mal dann, ja. wenn diese Side-Hustles größer werden, dann greift ja diese Bürokratie und Steuerkrake zu, dass sich dann sicherlich einige Leute Gedanken oder Sorgen machen. Aber was könnte ein Grund sein, dass Side-Hustling in Deutschland nicht so weit verbreitet ist wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten?
Also dieser Wunsch nach finanzieller Stabilität, der angegeben wurde bei den Umfrageteilnehmern dieser Untersuchung in den Staaten. Das ist für mich ein interessanter Punkt, weil ist das vielleicht ein Indiz, dass Amerika ist dafür bekannt, ein sehr schwaches Sozialsystem zu haben. Deutschland ist dafür bekannt, ein sehr starkes Sozialsystem zu haben. Ist das vielleicht der Grund, dass ein Amerikaner ein anderes Grundgefühl in seinem Leben hat, nämlich entweder ich mach's selber oder das macht keiner? Und in Deutschland vielleicht das Grundgefühl ist, naja, es gibt ja immer noch das Bürgergeld. Also ich habe ja diese finanzielle Stabilität, habe ich ja im Prinzip mit meiner Staatsbürgerschaft. Und deshalb ist meine Motivation vom Grundsatz her gar nicht so stark, überhaupt das zu einem Ziel zu erklären.
Hat das Bürgergeld wirklich diese Wirkung? Glaubst du wirklich, dass das Bürgergeld, dass das wirklich so diesen Effekt hat, dass sich jemand, wenn er die Wahl hätte, selber was zu tun, also ein Side-Hustle aufzubauen, sich dann doch eher gegen das Side-Hustling aussprechen würde und sagt, ich gehe ins Bürgergeld? Das ist so eine Typenfrage meines Erachtens auch, oder?
Ist mit Sicherheit eine Frage des Typen, der Persönlichkeit. Und ich glaube tatsächlich an Anreizsysteme. Ich glaube, dass Anreizsysteme finanzieller Art tatsächlich sehr, sehr wirkungsvoll sind. Wie wirkungsvoll und ob bei einem bestimmten Persönlichkeitstypus die nicht so anschlagen, mit Sicherheit. Aber ich meine, guck dich mal um im wirtschaftlichen Alltag. Wir reagieren ja eigentlich alle auf Anreizsysteme. Und wenn die Anreize, also ich glaube, es gibt noch eine Vorstufe. Wenn wir jetzt mal die Situation nehmen, starte ich einen Side-Hustle oder nicht? Oder starte ich ein Nebengewerbe oder nicht? Ich glaube, dass die Bürokratie, oh, da muss ich diesen Antrag stellen. Ich erinnere mich an das Gespräch mit dem Niklas, der einen Foodtruck hatte und damit Geld verdienen wollte. Wie viele Behörden und Anträge und Abwarten auf Bescheide da im Vorlauf waren. Und ich glaube, das hat sich hier auch rumgesprochen oder das ist stark im kollektiven Bewusstsein. Und deswegen glaube ich, dass viele Geschäftsideen, viele Side-Hustles schon im Keim ersticken, weil die Leute sagen, oh, was muss ich denn da alles beantragen? Muss ich da jetzt ein Gewerbe für anmelden? Kann ich das freiberuflich machen? Was ist mit irgendwelchen Gesundheitszeugnissen? Darf ich überhaupt einen Foodtruck? Also die ersten Überlegungen in Deutschland sind, glaube ich, bei den meisten Leuten nicht, ich träume jetzt von dem, was mir dieses Nebengewerbe, dieses Business bringt. Ja, ich habe so eine positive Vision, sondern eher mentaler Stress. Wie ist denn das dann? Und wie wirkt sich das denn dann steuerlich aus auf mein Haupteinkommen? Und.
Das war ja die Frage, die ich ja eingangs gestellt hatte mit den Abgaben. Ne? Heißt mehr Einkommen dann gleichzeitig auch mehr Abgaben? Also ist das der Effekt für meine Motivation, also oder für meinen Willen, etwas für meine finanzielle Stabilität zu tun? Muss ich das teuer erkaufen durch höhere Abgaben? In dem Zusammenhang, weil wir gerade auch von Bürokratie gesprochen hatten, ich hatte unlängst in einer Talkshow jemanden gehört, einen Unternehmer, der ein ganz interessantes Thema aufgebracht hatte. Der hat nämlich den öffentlichen Sektor beschrieben und sagte ja, vor 10, 15 Jahren waren das rund 4,2 Millionen Staatsbedienstete oder Angestellte im öffentlichen Sektor. Mittlerweile sind wir bei 4,7, 4,8 Millionen. Das heißt, da hat ja auch eine Inflation stattgefunden, was bekannt ist. Aber der hat natürlich dann noch eine Bemerkung angehängt, die mich doch nachdenklich gestimmt hat. Und die das ja unterstreicht, was wir ja gerade sagen. Also Bürokratie, man muss gefühlt zu 7 Ämtern geben, bevor man überhaupt starten kann. Der sagte, wo sind denn all diese zusätzlichen Angestellte oder Beamte, wo sind die denn hin? Wir klagen überall, dass wir zu wenig Polizisten haben, dass wir zu wenig Lehrer haben, dass wir zu wenig Generalstaatsanwälte haben, zu wenig Richter.
Ja.
Dass man sich dann natürlich fragt, wird da vielleicht eine Bürokratie aufgebläht oder aufgebaut? Doch, aufgebläht kann man sagen, die letzten Endes unser System nicht effektiver macht oder produktiver macht. Und dann sieht man vielleicht auch ein bisschen die Übergriffigkeit des Staates, da aufzubauen, wo es vielleicht nicht notwendig ist und dort, wo es angeraten wäre, aufzubauen oder mehr oder den Personalstamm zu erhöhen, da hält man sich zurück.
Ist ja auch bequemer, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem Irgendwas-Beauftragten und als Polizist oder als Lehrer zu arbeiten, ist es natürlich bequemer, ein Beauftragter für Sexismus bei der Stadt Köln zu werden. Ja, also oder auch die ganzen NGOs, die ja gut, das ist jetzt keine Staatsbediensteten, aber ich glaube, wir haben da mittlerweile einen Apparat aufgebaut, wie du sagst, auch gar nicht mehr für die Kernaufgaben verantwortlich zu sein scheint, sondern so eine Parallelwelt ist da entstanden. Ich war neulich auf einer Veranstaltung und das war eine Organisation, die vermittelt zwischen Unternehmern, also Leuten, die was an den Staat bringen wollen, und der Bürokratie. Also es gibt jetzt schon Stellen, fand ich irgendwie auch echt ein bisschen kafkaesk, es gibt Stellen, das ist natürlich auch, denke ich mal, aus Steuergeldern bezahlt, deren Aufgabe es ist, eine Schnittstelle zu sein. Ja, ich mir denke, als mit meinem gesunden Menschenverstand, wäre es nicht sinnvoll, einfach die Bürokratie abzubauen. Anstatt die Bürokratie immer weiter aufzupumpen und dann noch Stellen zu schaffen, die im Grunde genommen ja zugeben, dass es zu komplex ist, dass es nicht effektiv läuft, die aber dann auch wiederum Teil dieses Systems werden. Ja, also das ist ja eine Situation, die Ja, und ich glaube, dass sich das mental auf die potenziellen Zeithassler auswirkt. Ne? Wir hatten ja auch neulich das Interview mit dem Andy, der ja auch Ähnliches gesagt hat, dass wenn er heute nochmal in der Situation wäre, dass er sich das dreimal überlegen würde, ob er nochmal ein Nebengewerbe startet. Ja, und klar, in den Sonntagsreden sagen immer alle Bürokratie abbauen. Das wird in der Politik auch jeder unterstreichen. Genau wie alle sagen, die Klassengröße muss verkleinert werden und wir müssen mehr in die Bildung investieren. Aber komischerweise passiert es halt nie. Also diese Sonntagsreden werden halt nie umgesetzt, weil offensichtlich dazu viele Interessen entgegenstehen, die es dann verhindern, das wirklich zu machen. Und ich glaube, in einem gewissen Maße ist das auch tolerabel und in einem gewissen Maße hat uns das als Gesellschaft auch nicht bisher nicht gejuckt. Nur man bekommt das Gefühl, es droht zu kippen. Ja, es droht, die Verhältnisse scheinen zu kippen. Also es wird Unternehmern eher immer mehr in den Weg gelegt. Und wir müssten ja eigentlich als Gesellschaft und als Volkswirtschaft daran interessiert sein, dass möglichst viele Leute mit neuen Ideen an den Start gehen. Ja, das würde ja jeder, denke ich, der bei gesundem Menschenverstand ist, würde das unterschreiben und sagen, dass wir müssen jetzt gucken, dass wir die Zukunft gestalten. Wir müssen jetzt, ja, und wie macht man das? Indem man möglichst viele Leute dazu bringt, mit neuen Ideen an den Markt zu gehen. Und deswegen sollte man es denen möglichst einfach machen. Und viele, viele Unternehmen starten ja als Zeithassel. Auch da kann man, wenn man in die USA guckt, wird man das sehen. Ja, und es ist auch ein schlauer Weg, als Zeithassler zu starten, weil man dann nicht all in gehen muss. Das kann man.
Gute Gründung aus der Garage heraus.
Ne? Ja, das kann man ja, das ist ja eigentlich müsste Zeithasseln, im Wahlprogramm stehen. Ja, müsste vielleicht ein Schulfach sein, dass man sagt, guck, eine AG, ja, wie kann ich einen Zeithassel starten? Wie kann ich nebenbei was gründen? Wie kann ich eine Idee an den Markt bringen? Wie kann ich mich ausprobieren? Wie kann ich unternehmerische Skills mir aneignen, die ja auch für andere Lebenssituationen wichtig und gut sind?
Aber das ist genau der Punkt, Christian, wenn man jetzt mal auch die Politik oder die politische Landschaft anschaut und die Institutionen, gerade mal hier in Europa. Wir hatten es ja auch an anderer Stelle genannt. Ich habe das Gefühl, dass wir momentan von Bürokraten, siehe EU, und auch von Umverteilern, nicht regiert, aber zumindest haben die sehr starken Einfluss.
Ja.
Und ich finde das dann, wie du schon sagtest, das ist genau das Thema im Sinne jetzt auch dieses Entrepreneurship, das Unternehmertum zu entfachen, zu entzünden bei Schülern, in der Bevölkerung, dass man sich dann eher darauf konzentriert, die Leute, die es vielleicht in Erwägung ziehen, die den Pfad der Selbstständigkeit gehen wollen, zu viele Steine in den Weg legt, in Form von Auflagen, von Richtlinien, von, dass es dann letzten Endes dann wieder zurück in die Angestelltenwelt zurückdrängt, nach dem Motto, ich habe es versucht, aber hey.
Und das ist in meinen Augen wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation. Ich höre das auch von Leuten, die Unternehmer waren und in eine Anstellung zurückgehen und sagen, jetzt kann ich endlich wieder in Ruhe schlafen, weil ich hatte so einen mentalen Stress, genau wegen dieser ganzen Sachen. Gar nicht so sehr wegen des Marktes, sondern wegen dieser ganzen drohenden Prüfungen und diesen ganzen Auflagen und diesem Grundgefühl, ich muss mich immer rechtfertigen. Ja, ich muss mich allen gegenüber rechtfertigen und fast entschuldigen dafür, dass ich Gewinn erzielen möchte.
Und diese Ungewissheit, die auch einen über einen schwebt, wie ein Damoklesschwert. Mache ich denn alles richtig? Erfülle ich denn auch 100%? Oder öffne ich eine Flanke, von der ich nicht weiß, wo dann nicht die unsichtbare Hand des Staates, sondern die Hand des Staates, die dann wirklich an die Eier packt, wollte ich gerade sagen, aber also in einen festen Griff hat. Und die starke Hand des Staates, wenn man jetzt zum Teil auch vom Wirtschaftsministerium, da ist ja ja die Überzeugung, dass der Staat der bessere Unternehmer ist als
der Staat macht
die
keinen Fehler.
Person, ne? Also Mazzucato ist ja die Sirene von Herrn Habeck. Der der Staat ist der bessere Entrepreneur, auch im innovativen Bereich. Innovationen werden vom Staat losgetreten, hatten wir auch in einigen anderen Episoden besprochen. Und dass deswegen die Rolle des Einzelnen, des Unternehmensgründers, des Side-Hustlers auch nicht mehr im Fokus steht, wenn er jemals im Fokus gestanden hat.
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albrecht Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
Also ich glaube, in der Rhetorik hat sich was geändert. Ich glaube, dass er rhetorisch, kommunikativ gesehen, dass das Bild positiver war vor 10 Jahren. Das hat sich auch noch verschlechtert. Ob de facto es jemals einfach war für Side-Hustler, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es war einfacher, aber es war, glaube ich, nie einfach. Und ja, klar, wenn natürlich von an oberster Stelle so eine Art von Philosophie, wie soll ich sagen, dominiert, dann wundert es einen nicht, dass der Restaurantbesitzer und der Bäckereibesitzer irgendwann zumacht oder der Handwerker irgendwann sagt, ich arbeite jetzt nur noch als Solo-Selbstständiger, habe ich auch gehört. Jemand, der 10 Angestellte hat und sagt, ich bin jetzt wieder Solo-Selbstständiger, weil ich kann das nicht leisten. Ich kann es mir auch nicht leisten, dass die Leute denken, ich bin so ein Riesenarbeitgeber und meinen, sie können dann einfach mal 2 Wochen krank feiern. Und das meine ich jetzt im wörtlichen Sinne feiern. Also ja, also so Geschichten wie früher wegen eines Schnupfens 3 Tage zu Hause geblieben und jetzt sind es 14 Tage. Das mag bei einem großen Unternehmen nicht so ins Gewicht fallen, aber in einem kleinen Handwerksbetrieb mit 10 Mitarbeitern, so die Erzählung des Handwerksmeisters, das geht halt nicht. Ja, ich konnte das irgendwann nicht mehr tragen. Und abgesehen von dem ganzen bürokratischen Aufwand, die ganzen Formulare, die man dann ausfüllen muss, weil man ja irgendwie auch in so eine fast in die Rolle eines Mini-Staats gedrückt wird, wo man für alles verantwortlich gemacht wird, da scheuen sich halt immer mehr Leute vor. Und das ist vielleicht der Grund, warum 70% der Amerikaner Side-Hustler sind. Und bei uns ein anderer Grund, den ich mir vorstellen könnte, ist die grundsätzliche Mentalität. Also das ändert sich ja auch gerade, aber die Amerikaner sind ja von ihrer Geschichte her die Pioniere. Also das sind ja die Leute, die Europa verlassen haben, um irgendwie was Neues zu starten, ne? Go West. Und diese Pioniermentalität ist ja, also nicht die Problembeschreibung steht im Vordergrund, sondern die Lösungssuche. Wie kann ich eine neue Lösung finden? Und je mehr Leute du hast, die so ticken, ich glaube, desto mehr Eigenverantwortung hast du auch grundsätzlich in der Gesellschaft und desto mehr ist das Gefühl da, uns wäre es am liebsten, wenn wir uns möglichst frei entfalten könnten, damit wir unsere Ideen umsetzen könnten. Und da hast du wahrscheinlich dann auch eher Zustimmung, ja, also eher Leute, die das auch so sehen, als dass du diese Naysayer hast, die dich an allen möglichen Stellen fragen, ob das denn auch alles so.
Das spricht ja echt einen interessanten Punkt an, weil ich habe jetzt gerade mal bildhaft vorgestellt, wie es denn früher war. Ich meine, man kennt ja diese Filme, wo man mit den Bandwagons gehen, Westen ne, ohne zu wissen, was da einem bevorsteht oder Widrigkeiten waren da einprogrammiert. Das heißt, letzten Endes haben ja nur die Starken überlebt. Und dass diese Mentalität sich da wirklich eingepflanzt hat, die jetzt so typisch für Vereinigten Staaten ist, dass man etwas tun muss, um etwas zu erreichen. Dass kein was in den Schoß fällt. So sind sie wahrscheinlich auch durch diese Going West Mentalität, ne, auch geprägt und konditioniert. Die Erfolgsgeschichten, die daraus erwachsen sind, ja, sind ja wirklich diese Role Models, die man gerne heranzieht.
Vom Tellerwäscher zum Millionär, ja. Es gibt diesen Spruch, den ich bezeichnend fand, der die Mentalität, glaube ich, ganz gut beschreibt in Amerika. Es gibt diese Redewendung, you have to spend money to make money. Und da zeigt sich in meinen Augen schon dieses grundsätzliche Wirtschaftsverständnis, dass du immer Input gleich Output, ja. Du musst etwas ins System reinbringen, Energie oder Geld, um auch am Ende wieder was rausziehen zu können. Und dieses grundsätzliche Wirtschaftsverständnis ist in Amerika aus meiner Erfahrung wirklich anders. Und 70% der Amerikaner sind Zeithustler. Wundert mich nicht. Die Zahl ist allerdings, ich hätte sie nicht so hoch eingeschätzt. Ich glaube, die wächst auch ständig. Eben weil immer mehr Amerikaner mit den Lebenshaltungskosten genauso zu kämpfen haben wie wir. Aber um das mal den Bogen jetzt wieder zu schließen, aber Ihre Antwort ist eben eine aktivere, eine optimistischere. Ja, es ist keine lethargische Antwort, sondern es ist, dann lass uns was an den Start, dann mache ich halt was nebenher. Und mach's einfach. So, just do it.
Ja. Also im Zuge der Recherche zu dieser Episode, zu dieser Folge, fand ich aber auch interessant zu lesen, dass ein recht hoher Anteil dieser Side-Hustler, so 12% der Side-Hustler, berichten, dass sie im Monat mehr als $1,000 verdienen. Und das ist schon wahrscheinlich eine Durchschnittsbetrachtung, da wird sicherlich einige geben, die weit mehr verdienen als diese $1,000. Das hatte mir schon gezeigt, ich meine, $1,000 ist schon eine Hausnummer.
Also ich höre auch immer wieder von Geschichten von Leuten, die mit einem Side-Hustle anfangen, das über 2-3 Jahre machen und dann an dem Punkt sind, wo sie sagen, na, jetzt ist mein Side-Hustle, bringt mehr Geld als mein Hauptjob und jetzt steige ich aus. Ne? Und das finde ich auch eigentlich eine wirklich geniale Herangehensweise an das Unternehmertum, dass man eben nicht so verkopft daran geht, sondern einfach guckt, wie ist das, kann ich das, gibt's Kunden dafür, bringt das Geld, macht mir das Spaß, und dann hat man ja wirklich 2 Alternativen und kann dann sagen, okay, das eine, da gebe ich jetzt Vollgas. Insofern ist das, also wir werden weiterhin Side-Hustle-Fans bleiben, auch wenn wir damit offensichtlich eine Minderheiten mittlerweile sind oder vielleicht immer schon waren. Vielleicht haben wir es auch einfach ein bisschen falsch eingeschätzt. Ist ja auch schwierig zu sagen, wie sowas dann in der Gesamtbevölkerung ist. Aber so eine Statistik zeigt einem dann manchmal ja auch, okay, krass, da ist meine eigene Wahrnehmung ganz anders als die vieler anderer Menschen.
Aber ich glaube auch, eine Entwicklung müsste man jetzt hier hervorheben, dass mit technologischem Fortschritt und dem Einfluss des Fortschritts auch hier Möglichkeiten entstehen. Und dass vielleicht deswegen in den Vereinigten Staaten auch der Prozentsatz der Side-Hustler steigt, weil es mehr Möglichkeiten gibt. Also ich nenne jetzt einfach nur mal die KI oder AI, die seit mehr als einem halben Jahr oder schon länger in aller Munde ist, dass daraus ja auch Möglichkeiten entstehen und dass man schneller als Side-Hustler in diese neue Technologie oder neue Möglichkeiten findet, als jemand, der dann ein Unternehmen gründet. Und dass viele daran wahrscheinlich auch die Möglichkeit sehen, auf dem Rücken dieser Technologie ein Side-Hustle zu kreieren, weil sich auch noch mehr Möglichkeiten ergeben. Also wir haben ja immer bei unseren Side-Hustles, vor diesen typischen Side-Hustles gesprochen, Gartenarbeit oder Waste Removal. Aber durch diese neue Technologie entstehen ja auch viel mehr Möglichkeiten, dass das vielleicht auch von vielen Leuten, gerade in den Vereinigten Staaten, auch erkannt wird. Und deswegen der Schritt, in dem Bereich einzusteigen und dort mit einem Side-Hustling zu beginnen, eher gegeben, als wenn es keinen technologischen Fortschritt gäbe oder eine neue technologische Welle, die gerade losgetreten worden ist. Ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland genauso sein wird, dass es auch hier in Deutschland einige Leute gibt, die die Möglichkeiten oder die Möglichkeiten der AI für sich erkennen und daraus einen Nebenjob oder ein Side-Hustle kreieren.
Wir machen dazu ja bald auch noch eine Episode. Wir haben da ja eine ganz coole Story zu. Deswegen darauf gehen wir nochmal ein, auf die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Ich würde sagen, damit belassen wir es für heute zu diesem Thema. Hoffen wir, dass wir irgendwann auch mal zumindest die 17% erreichen. Ob wir 70% erreichen werden in Deutschland, glaube ich eher nicht. Aber ich fände es schön, wenn es auf jeden Fall mehr Leute ausprobieren würden und auch grundsätzlich die Stimmung zu dem Thema ein bisschen optimistischer und wohlwollender wird, weil ich glaube, es wird uns allen gut tun.
Ja, jetzt bei deiner Ausführung wird mir gerade mal bewusst, diese Tragweite, 70% der Amerikaner are now participating in side hustles, wie das dann im Originaltext heißt, ist echt beachtlich. Mhm. Und das sagt an sich sehr vieles über das Pioniertum in den Vereinigten Staaten aus. Und zu wünschen wäre es ja wirklich, dass wir hier halbwegs adaptieren und vielleicht auch den Amerikanern in dem Bereich ein Stück weit folgen.
Wir kopieren ja so viel schon von den Amerikanern, vielleicht können wir das ja auch kopieren. Danke fürs Zuhören, liebe Leute, und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.